Ö1 Abendjournal. Im Studio begrüßt sie Barbara Schieder. Am Persischen Golf stehen die Zeichen derzeit nicht auf Entspannung. Auch heute sprechen die Waffen statt der Diplomatie. Gespanntes Warten in Wolfsburg. In einer Aufsichtsratssitzung dürfte sich das Schicksal von bis zu 100.000 VW-Mitarbeitern entscheiden. Im Parlament in Wien ist am Nachmittag hitzig über das Sozialbudget diskutiert worden. Aus 2 Euro Paketsteuer werden inklusive Umsatzsteuer im Handumdrehen 2,40 Euro. Nach weiteren Asbestfunden in Wien steigt der Druck auf die Politik und das Unverständnis dafür, dass bisher so wenig gegen das gefährliche Material unternommen wurde. Jener Mann, der einen deutschen Zugbegleiter zu Tode geprügelt hat, ist heute zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Bonnie Tyler ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Wir bringen einen Nachruf. Und Spinnenfreunde und Phobiker, aufgepasst, seit heute weiß man einiges mehr über deren Geschwindigkeitsrekorde und auch über die schnellste Spinne der Welt. Das Wetter wartet ab morgen wieder mit steigenden Temperaturen auf. Die Hoffnung auf eine Lösung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran scheint sich gerade wieder in Luft aufzulösen. Den gestrigen Militärschlägen sind heute weitere gefolgt. Washington hat weitere Ziele im Iran bombardiert. Der Iran nimmt seinerseits erneut die Verbündeten der USA ins Visier. Matthias Humpelstetter berichtet.
Luftalarm in Kuwait, Katar, Bahrain und Jordanien. In all diesen Ländern gibt es US-Basen. Sie bekommen die Vergeltung des Iran unmittelbar zu spüren. Die meisten Drohnen und Raketen können aber abgefangen werden. Anders im Iran. Wichtige Eisenbahnbrücken werden durch US-Angriffe zerstört. Mehrere Menschen werden getötet und zahlreiche verletzt. Über die Verhandlungen mit dem Iran sagt US-Präsident Donald Trump, Teheran wolle unbedingt einen Deal. Aber er wisse einfach nicht, ob sich der Iran auch daran halten würde. Dasselbe Misstrauen, nur auf der anderen Seite, beherrscht offensichtlich auch den Iran. In Mashhad endet heute die einwöchige Trauerfeier für den im Februar getöteten obersten Führer Ayatollah Khamenei. Auch Narges Fasel marschiert mit. Sie sagt, so wie sich Trump und Israel verhalten würden, seien die Verhandlungen völlig umsonst. Auf deren Versprechen könne man sich nicht verlassen. Eigentlich hatten sich die USA und der Iran auf eine Waffenruhe geeinigt und darauf, über eine dauerhafte Lösung des Konflikts zu verhandeln. Die jüngsten Angriffe, die sich über mehrere Tage hochgeschaukelt haben, stellen all das nun erneut in Frage.
Und die sich wieder zuspitzende Lage am Persischen Golf überschattet auch das heutige Treffen der Eurogruppe in Brüssel. Die Finanzminister der Euro-Länder müssen sich neuerlich mit der Aussicht auf steigende Energiepreise beschäftigen. Aus Brüssel berichtet Tim Kupal.
Noch vor ein paar Tagen hätten wir über die Waffenruhe geredet, bringt es Irlands Finanzminister Simon Harris für den neuen Ratsvorsitz auf den Punkt. Die Öffnung der Meerenge von Hormuz, fallende Ölpreise. Jetzt sehe man stattdessen eine Verschlechterung der Lage mit zunehmenden Feindseligkeiten. Es sei der zweite Energiepreisschock für Europa innerhalb von nur 5 Jahren aufgrund von Entscheidungen von Nicht-Europäern.
For the second time in 5 years, an energy shock taken by decisions from people who are not Europeans.
Mit direkten Auswirkungen auf Erhaltungskosten, Unternehmen und auf Familien in der EU.
Cost of living, businesses, individual families.
Die Lehre daraus: Europa müsse energieunabhängig werden.
We need to have energy autonomy.
Und zugleich müsse die EU alles daran setzen, um die Lage im Nahen Osten zu beruhigen.
Mit großer Spannung wird der Ausgang einer VW-Aufsichtsratssitzung in Wolfsburg erwartet. In dieser dürfte sich das Schicksal von bis zu 100.000 Mitarbeitern entscheiden. 4 Werken in Deutschland soll die Schließung drohen. Die Unternehmensführung will mit einem rigorosen Sparkurs auf die wirtschaftlichen Probleme des deutschen Autobauers reagieren. Aus Berlin berichtet Andreas Pfeiffer.
So oder so ähnlich ging es heute vor Deutschlands VW-Werken zu. Auch vor der Konzernzentrale in Wolfsburg wurde deutlich, dass Europas größter Autobauer wankt. Die Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall, Christiane Benner, fordert Maßnahmen gegen die chinesische Konkurrenz und die amerikanischen Zölle.
Wir müssen den deutschen Automobilsektor müssen wir schützen. Das vielleicht nur für einige Jahre, aber wir müssen Luft bekommen zum Atmen. Verdammte Scheiße, die deutsche Autoindustrie ist der Kernbereich unserer deutschen Wirtschaft.
Die VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo richtet mahnende Worte an den Vorstand.
Wir haben einen umfassenden Tarifvertrag vereinbart mit vielen Einschnitten für die Belegschaft. Und auf der anderen Seite haben wir Zusagen erhalten für die Standorte. Und wir erwarten, dass diese Zusagen eingehalten werden.
Währenddessen erläutert Vorstandschef Oliver Blume dem Aufsichtsrat, was er wirklich vorhat, um das Steuer herumzureißen, wenn er, wie vergangene Woche kolportiert, tatsächlich 100.000 Arbeitsplätze streichen und 4 deutsche Werke schließen will. Muss er auch intern mit Widerstand rechnen. Draußen vor den Toren wird das so formuliert.
Wer sich mit den Beschäftigten und wer sich mit der Mitbestimmung anlegt, der riskiert einen Großkonflikt, der sich gewaschen hat.
In Österreich verkaufen sich deutsche Autos noch gut. Laut Statistik Austria waren sie im ersten Halbjahr am beliebtesten. Chinesische Marken sind aber auch hierzulande auf dem Vormarsch. Insgesamt gab es bei den Neuzulassungen im ersten Halbjahr einen Anstieg um 15%, berichtet Maria Kern.
Für den heimischen Fahrzeughandel ist der Anstieg bei den BKW-Neuzulassungen um 15% nicht überraschend.
Man muss einfach da ein bisschen zurückblicken. Seit der Pandemie ist ja der Automarkt in Österreich sehr, sehr stark nach unten gegangen. Und jetzt gibt es einen gewissen Nachholeffekt.
So Günther Kerle, Vizeobmann des Fahrzeughandels in der Wirtschaftskammer. Bei den Antriebsarten liegen Benzin-Hybrid-Bkw auf Platz 1, gefolgt von reinen Benzinern und Elektroautos. Diesel-Bkw machen bei den Neuzulassungen dagegen weniger als 10% aus. Bei den Marken wiederum sind VW, Skoda, Audi und BMW am meisten gefragt. Chinesische Hersteller sind aber auf dem Vormarsch. BYD etwa im Vorjahr noch auf Platz 17, liegt heuer bei den beliebtesten Marken schon auf Platz 8.
Im Nationalrat ist heute weiter über das Doppelbudget für die kommenden 2 Jahre debattiert worden. Am Nachmittag ist es um den großen Brocken Gesundheit, Soziales und Arbeit gegangen und das durchaus hitzig, berichtet aus dem Parlament Niklas Lercher.
Ob Gesundheit, Soziales, Arbeit oder Pflege, für die zuständige Ministerin Corinna Schumann von der SPÖ ist es eine besondere Leistung.
Dass es trotz des Konsolidierungskurses gelungen ist, das Budget meines Ressorts in allen Untergliederungen hinweg zu stabilisieren.
Wir sind ein sozialer Wohlfahrtsstaat, wir sind ein gutes Land in diesem Bereich, das bleiben wir auch mit diesem Budget, aber Leistung muss sich lohnen.
Spielt August Böginger von der ÖVP unter anderem auf Änderungen in der Arbeitslosenversicherung an. Hier steigen die Beiträge für Menschen mit niedrigem Einkommen. Der grüne Abgeordnete Markus Kotzer kann damit gar nichts anfangen.
Die Regierung erhöht bei Niedrigverdienerinnen und bei älteren Arbeitnehmerinnen die Arbeitslosenversicherungsbeiträge und kürzt damit dieser Gruppe die Nettolöhne.
Die Dreierkoalition wolle damit Teilzeitfallen auflösen, entgegnet Johannes Gasser von den NEOS.
Mehrarbeit muss sich lohnen. Wir setzen die Rahmenbedingungen, nicht nur, dass es sich auszahlt, sondern eben auch mit dem Ausbau der Kinderbetreuung, dass es dann auch wirklich möglich wird.
Die freiheitliche Dagmar Belakovic sagt in Richtung Ministerin:
Sie greifen ungeniert rein bei Geringverdienern, Sie greifen ungeniert rein bei Arbeitnehmern, Sie greifen ungeniert rein bei unseren Pensionisten. Und das, Frau Bundesminister, ist kein sozial gerechtes Budget, das ist ein asoziales Budget.
Die Opposition kann den Budgetplänen hörbar wenig abgewinnen.
SEP 2, so wurde das zweite Entbürokratisierungspaket von Staatssekretär Schellhorn von den NEOS intern genannt, soll jetzt doch nicht kommen. Stattdessen regelmäßig neue Vorschläge in der wöchentlichen Regierungssitzung, also im Ministerrat. Das hat Schellhorn selbst heute bekannt gegeben. Katja Arthofer war dabei.
Das ganze letzte Jahr, so Sepp Schellhorn,
hat man sich eigentlich mit mir beschäftigt und immer wieder gefragt, Sepp, was machst du eigentlich? Die Antwort, wir haben einfach gearbeitet.
So habe man über 5000 Bürgermeldungen abgearbeitet. Am meisten Probleme zeigten sich bei Digitalisierung und Kompetenzwirrwarr. So der NEOS-Staatssekretär, der dabei auch seinen Dienstwagen erwähnt, für den er ja auch in der Kritik gestanden ist.
Über 460 Gespräche auch mit Stakeholdern, über 30.000 Kilometer allein in diesem Jahr. Man muss auch das Auto bewegen.
Von seinem Entbürokratisierungspaket aus dem Dezember sei mehr als die Hälfte bereits ganz oder fast umgesetzt. Jetzt folge kein Paket mehr, sondern regelmäßig kleinere Schritte. In puncto weiterer Reformnotwendigkeit lobt Schellhorn die Regierungsmitglieder.
Ich weiß nur noch nicht, ob das alle Landeshauptleute genauso sehen.
So der NEOS-Staatssekretär.
Ab 1. Oktober müssen Versandhändler für jedes Paket, das sie an österreichische Kunden verschicken, 2 Euro Paketsteuer zahlen. Weil auf die Paketsteuer aber auch noch Umsatzsteuer fällig wird, dürften aus den 2 Euro de facto bis zu 2,40 Euro werden. Wohl sehr zum Missfallen der Händler und vor allem der Kunden. Peter Stacher berichtet.
Das Rechenbeispiel lässt sich bei der Paketsteuer nicht einfach mit 2 Euro plus 20% Umsatzsteuer sind 2,40 Euro erklären. Denn wie viel Umsatzsteuer auf das Paket erhoben wird, kommt auf den Inhalt an. Derzeit gibt es in Österreich 4 Umsatzsteuersätze. 4,9% für ausgewählte Grundnahrungsmittel, 10% etwa für Arzneimittel, Stichwort Shop-Apotheke, oder auch für Bücher, 13% für Pflanzen oder Kunstgegenstände und Antiquitäten und die üblichen 20%. Lassen Sie sich also eine 100 Jahre alte Kuckucksuhr schicken, werden aus den 2 Euro Paketsteuer mit 10% Umsatzsteuer 2,20 Euro. Allerdings nur, wenn der Versandhändler mit seinem Versand mehr als 100 Millionen Euro Umsatz im Vorjahr in Österreich gemacht hat. Und auch nur, wenn der Händler die Paketsteuer an seine Kunden weitergibt. Verschickt er das Paket versandkostenfrei, also auch ohne den 2-Euro-Aufschlag, wird auf die Paketsteuer keine Umsatzsteuer fällig. Dann spürt sie der Käufer und die Käuferin ohnehin nicht. Sie ist dann vermutlich in den Gesamtpreis eingeflossen. Verrechnet er die Paketsteuer dem Konsumenten weiter, wird die Umsatzsteuer auf den Verkaufspreis aufgerechnet. Dann kommen ab 1. Oktober bei großen Online-Plattformen und Versandhäusern zu dem Paket im höchsten Steuersatz 2,40 Euro hinzu.
Die Causa Asbest dreht sich weiter. Nachdem nun auch in Wien in 20 asphaltierten Straßen Asbest nachgewiesen wurde, fordert Greenpeace zusätzliche Deponien zur ordnungsgemäßen Entsorgung des gefährlichen Abfalls. Man bereite eine entsprechende Anpassung der Deponieverordnung vor, heißt es dazu aus dem Umweltministerium. Gleichzeitig wächst die Kritik an der bisherigen Untätigkeit und daran, dass es bis heute keinen vollständigen Überblick über das tatsächliche Ausmaß der Belastung gibt. Annabella Mini berichtet.
Greenpeace geht davon aus, dass an mittlerweile mehr als 65 Standorten in Österreich asbesthaltiges Material verbaut wurde, 20 davon in Wien. Laut der Umweltorganisation stammt es ursprünglich aus burgenländischen Steinbrüchen, sagt Stefan Stadler von Greenpeace.
Diese Steinbrüche haben über die Jahre sehr, sehr viele Millionen Tonnen Gestein abgebaut und dabei auch Asbest mit abgebaut. Diese Steinbruchprodukte wurden in Asphaltmischanlagen für die Produktion von Asphalten verwendet und so sind diese Asbestasphalte auch in Wien gelandet.
Gefährlich wird Asbest haltiger Asphalt, wenn durch den Verkehr Reibung entsteht und die feinen Fasern in der Luft freigesetzt werden. Denn dann kann das gesundheitsschädigend sein. Greenpeace fordert eine rasche Sanierung. Doch bevor saniert wird, müsse der Staat das Ausmaß überhaupt erfassen, sagt Stefan Kremer, Leiter des Departments für Umweltgeowissenschaften an der Hauptuni Wien im heutigen Mittagsjournal.
Warum muss Greenpeace das erkennen? Und man müsste ein Kataster haben. Es gibt natürlich ein Verdachtsflächenkataster, aber das sind nicht unbedingt Wege. Was man wirklich tun müsste, ist Wege abgehen.
Asbestfunde dürften nicht als Einzelfälle betrachtet werden, so Kremer.
Es geht ja darum, eigentlich das selber staatlicherseits zu erkennen, damit man sich auch ein Bild machen kann von der Größe des Problems. Auch dann kann man ja erst abschätzen, welche Kosten auf einen zukommen.
Greenpeace schätzt die Kosten für Sanierung und Entsorgung auf rund 1,6 Milliarden Euro. Das Umweltministerium arbeitet nach eigenen Angaben an einer Änderung der Deponieverordnung, um zusätzliche Entsorgungsmöglichkeiten zu schaffen. Wer die Kosten letztlich trägt, ist offen. Das Land Burgenland verweist auf die Zuständigkeit des Bundes und bezeichnet die Schätzungen zu finanziellen Auswirkungen sowie möglichen EU-Förderungen als, Zitat, spekulativ und wenig seriös.
Das EU-Parlament in Straßburg gibt grünes Licht für die umstrittene Verlängerung der sogenannten Chat-Kontrolle. Konkret heißt das, WhatsApp, Microsoft, Google und Co. dürfen ihre Online-Plattformen bald wieder nach Hinweisen auf Kindesmissbrauch durchsuchen. Kritiker warnen vor Datenschutzverletzungen. Aus Brüssel berichtet Tim Kupal.
Eine stürmische Sitzung. Erst vor 3 Monaten haben die EU-Abgeordneten mehrheitlich Nein zu einer Verlängerung der Chat-Kontrolle gesagt. Jetzt gibt es doch eine knappe Mehrheit dafür, allerdings mit vielen Abänderungsanträgen.
The vote is
closed.
Besser irgendeine Regelung als gar keine, sagt SPÖ-EU-Abgeordneter Andreas Schieder.
Die Variante der freiwilligen Überprüfung und damit dann Übermittlung an Behörden ist für uns nicht das, wie wir es uns vorstellen, aber sage ich einmal durchaus tragbar.
Online-Nachrichtendienste sollen im Kampf gegen Kinderpornografie private Unterhaltungen scannen dürfen und Verdachtsfälle den Behörden melden. ÖVP-EU-Abgeordneter Lukas Mandl betont, dass
schon bisher fast alle Missbrauchsmaterialien durch diese Übergangsregelung entdeckt werden und verfolgt werden konnten. Und das müssen wir wieder in Gang setzen.
Dagegen stimmen Grüne und Freiheitliche. FPÖ-EU-Abgeordnete Petra Steger spricht in einer Aussendung von einem unzulässigen Generalverdacht.
Da wird unter dem Vorwand Kinderschutz ein System aufgebaut, bei dem private Kommunikation automatisiert überprüft werden kann. Das ist nichts anderes als der nächste Angriff auf die Grundrechte der Bürger.
Auch die Grünen warnen vor Massenüberwachung.
Der Europäische Gerichtshof wiederum hat österreichischen Konsumentenschützern Recht gegeben, die gegen den Streamingdienst Sky Österreich zu Felde gezogen sind. Was das für die Kunden bedeutet, weiß Martin Rauter.
Sportevents, Live-TV oder Filme. Wer bei Sky Österreich ein Abo abschließen und sofort mit dem Streamen beginnen wollte, konnte den Vertrag nicht binnen 14 Tagen widerrufen. Nur, das ist nicht erlaubt, sagt der EuGH und gibt damit dem Verein für Konsumenteninformation Recht, der im Auftrag des Sozialministeriums geklagt hatte. Das heißt, die Nutzer müssen das Recht haben, das Abo zu testen und wenn es ihnen nicht gefällt, innerhalb von 14 Tagen wieder zu kündigen. Begründet wird das damit, dass Streaming-Abos kein einmaliger Kauf etwa eines Films sind, sondern eine digitale Dienstleistung, bei der sich der Inhalt ständig ändert. Außerdem seien die Interessen von Sky Österreich weiterhin gewahrt, denn selbst wenn ein Nutzer das Abo innerhalb von 14 Tagen wieder kündigt, müsse er trotzdem für die bereits genutzte Zeit bezahlen.
Ein tödlicher Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz hat im Februar international für viel Aufsehen gesorgt. Der Angreifer ist heute zu 10 Jahren Haft verurteilt worden, wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Die Familie des Toten allerdings hat Revision dagegen angemeldet. Andreas Jelli berichtet.
Regungslos und mit gesenktem Blick nimmt der Angeklagte das Urteil zur Kenntnis. 10 Jahre Gefängnis, weil er einen Schaffner bei der Ticketkontrolle totgeprügelt hat. Für das Gericht handelt es sich um Körperverletzung mit Todesfolge. Gerichtssprecherin Corinna Zellmann.
Im Zentrum der Hauptverhandlung stand die Frage, ob der Angeklagte mit Tötungsvorsatz handelte. Dies stand nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht zur Überzeugung der Kammer fest.
Die Familie des Opfers fordert eine Verurteilung wegen Totschlag oder Mord. Aus Protest bleiben Familie und Freunde der Urteilsverkündung fern. Yelcin Tekinolu, Anwalt der Familie, spricht von einem Fehlurteil.
Das Urteil heute ist für die Angehörigen und für alle Menschen, die für das Gemeinwesen arbeiten und sich jeden Tag in Gefahr begeben, ein weiterer Schlag ins Gesicht gewesen.
Eine normale Fahrscheinkontrolle in einem Regionalzug Anfang Februar ist binnen Sekunden eskaliert. Nach Faustschlägen gegen Kopf und Brust bricht der Schaffner zusammen. 2 Tage später stirbt der 36-Jährige an Hirnblutungen. Die tödliche Attacke hat deutschlandweit für Entsetzen gesorgt und eine Debatte über Sicherheit in Zügen ausgelöst. Thomas Löffler, Sicherheitsbeauftragter bei der Deutschen Bahn.
Ich bin ehrlich gesagt enttäuscht über das Urteil. Ich habe im Vorfeld vor der Urteilsverkündung mir eine Signalwirkung erhofft, nach draußen, auch für meine Kolleginnen und Kollegen.
Als Erinnerung an den getöteten Zugbegleiter ist am Mannheimer Hauptbahnhof, seinem Dienstort, ein Mahn- und Gedenkort geplant.
Ein 21-jähriger Syrer soll in der Nacht auf Montag in Wien-Donaustadt eine 16-Jährige sexuell missbraucht haben. Wegen Tatbegehungsgefahr wurde heute die U-Haft über ihn verhängt. Der Mann ist schon im Vorjahr wegen Vergewaltigung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, war aber bis zuletzt auf freiem Fuß. Bernd Matschedolnik.
Das Urteil wegen Vergewaltigung ist inzwischen rechtskräftig. Der Verhaftete hätte dieser Tage seine Haftstrafe antreten sollen. Wie während des Ermittlungsverfahrens war aber auch nach dem Urteil Untersuchungshaft kein Thema. Die erhält er jetzt wegen der jüngsten mutmaßlichen Tat. Der 21-jährige Mann soll mit dem Mädchen Montag früh gegen 4.45 Uhr am Schwedenplatz ins Gespräch gekommen sein. Auf dem Weg zur Wohnadresse der 16-Jährigen bringt er sie zu einem abgelegenen Bereich und missbraucht sie laut Polizeiangaben. Anschließend bringt er die junge Frau nach Hause. Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen kann der Tatverdächtige ausgeforscht werden. Der 21-Jährige bestreitet diese Tat. Er soll sich vor der Haftrichterin mit einvernehmlichen Sex verantwortet haben. Der Syrer ist im September 2018 nach Österreich geflüchtet und hat im Land Asyl erhalten.
Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Zuletzt hatte sie wiederholt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Vergangene Nacht ist sie nach Auskunft der Familie im Krankenhaus verstorben. Mit Songs wie Total Eclipse of the Heart oder Holding Out for a Hero und ihrer markanten Stimme war Tyler eine Größe für sich. It's a
heartache. Sie hätte ihre Wände mit Gold- und Platinalben tapezieren können, fühlte sich aber stets als walisisches Working-Class-Mädchen. Ihre Reibeisenstimme stammte von einer Halsoperation. Jahrelang sang sie 6 Nächte pro Woche. Nach der OP stillhalten, das gelang ihr nicht. Mit dem Resultat Weltkarriere.
It wasn't so bad. I went into the studio and I went, it's a heartache. And they said, oh my God, your voice has changed, you know. But we like it. Oh, it's a heartache.
1983 erscheint Total Eclipse of the Heart. Jim Steinmans Bombasthymne wird für Tyler zur Nummer 1 in Großbritannien und zur Nummer 1 in den USA. Sie konnte es nicht fassen, diesen Song singen zu dürfen, so Bonnie Tyler.
First time I heard it, I mean, I couldn't believe that he was giving me this song.
Bonnie Tyler war nicht nur die verlässliche Hitlieferantin, sie war auch Pionierin. Mit Faster Than the Speed of Night schaffte sie es als erste Frau mit dem Debütalbum auf Platz 1 der UK-Charts. 2013 vertrat sie Großbritannien noch beim Eurovision Song Contest.
David Baldinger hat diesen Nachruf gestaltet. Wer Spinnen nicht mag, dem sind die Krabbler wohl generell zu schnell unterwegs, insbesondere dann, wenn man versucht, sie einzufangen, um sie wieder ins Freie zu befördern. Dank einem internationalen Forschungsteam weiß man jetzt, welche Geschwindigkeiten Spinnen tatsächlich erreichen können und welche Spinne die schnellste der Welt ist. Raphael Krabscher berichtet.
3,5 Meter pro Sekunde, mehr als doppelt so schnell wie das normale Schritttempo eines Menschen. Das ist die Höchstgeschwindigkeit der schnellsten Spinne der Welt, einer Riesenkrabbenspinne der Gattung Heteropoda aus Australien. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forschungsteam, das die Laufgeschwindigkeit von über 250 Spinnenarten untersucht hat. Der Zoologe Jonas Wolf von der Universität Greifswald erklärt.
Letztendlich ist Beinlänge ausschlaggebend, denn Beinlänge beeinflusst eben, wie viel Strecke kann innerhalb von einem Schritt zurückgelegt werden.
Gefährlich ist die schnellste Spinne der Welt übrigens nicht. Verglichen mit den in Österreich heimischen Spinnenarten ist sie aber recht groß, denn die spezielle Riesenkrabbenspinne hat eine Beinspannweite, die etwa der Hand eines Kindes entspricht.
Aktuelle Meldungen hat jetzt Martin Balder.
Der Iran hat als Reaktion auf die jüngsten US-Angriffe Verbündete der USA in der Region angegriffen. Zuletzt wurden nach iranischen Angaben 10 ballistische Raketen auf einen Militärstützpunkt in Jordanien abgefeuert. Bei den US-Attacken auf mehrere iranische Provinzen wurden laut der Regierung in Teheran mindestens 14 Menschen getötet. In der Straße von Hormuz ist der Schiffsverkehr seit dem Wiederaufflammen des Konflikts neuerlich praktisch zum Erliegen gekommen. Beim deutschen Autobauer Volkswagen tagt seit dem Nachmittag der Aufsichtsrat, um über Einsparungen zu diskutieren. Vor dem Vorstandshochhaus in Wolfsburg hielten vor Sitzungsbeginn rund 500 Beschäftigte eine Kundgebung ab, nachdem es tagsüber an mehr als einem Dutzend Standorten Proteste gegeben hatte. Laut Medienberichten sollen 4 Werke in Deutschland bis 2034 geschlossen und bis zu 100.000 Stellen gestrichen werden. Die EU-Kommission will mit neuen Sanktionen gegen die organisierte Kriminalität wie Menschenschmuggel und Drogenhandel vorgehen. Ein erweiterter Rechtsrahmen soll es ermöglichen, auch gegen Personen und Organisationen vorzugehen, die für illegale Aktivitäten außerhalb der EU verantwortlich sind. Vorgesehen sind etwa das Einfrieren von Vermögenswerten, Finanzierungsverbote und Einreisesperren. Der Verfassungsgerichtshof hat Anträge gegen das Kopftuchverbot für unter 14-Jährige in Schulen als unzulässig zurückgewiesen. Weil das Verbot erst im September in Kraft tritt, seien die Kinder bzw. ihre Eltern noch nicht antragsberechtigt, so das Gericht. Solange das Gesetz nicht wirksam sei, seien die rechtlich geschützten Interessen der jeweiligen Personen auch nicht beeinträchtigt. Inhaltlich wurden die Anträge nicht beurteilt. Die aktuelle Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo breitet sich schneller aus als jede Welle zuvor. Laut der afrikanischen Gesundheitsorganisation Africa CDC ist der Bundibugyo-Virustyp der sich am rasantesten verbreitete Ebola-Erreger bisher. Die Zahl der Todesfälle ist inzwischen auf mehr als 600 gestiegen. Laut Regierung gibt es schon mehr als 1700 bestätigte Infektionen.
Vielen Dank. Das Wettergeschehen hat Daniel Stanker im Blick.
Warm und meist sonnig geht es jetzt in den Abend. Dichtere Wolken gibt es vor allem im Ponga und in Kärnten. Die Wolken werden auch hier weniger. Morgen am Freitag scheint die Sonne dann überall für viele Stunden. Über den Bergen kommen zum Teil größere Quellwolken dazu, Schauer und Gewitter bleiben aber die absolute Ausnahme. Am ehesten wird es im Süden vom Tiroler Alpenhauptkamm bis nach Kärnten kurz nass. Der Wind wird etwas schwächer als heute, die Temperaturen legen aber zu und erreichen 25 bis 33 Grad. Recht ähnlich geht es auch am Wochenende weiter. Meist überwiegt der Sonnenschein und an den Nachmittagen wird es heiß. Schauer und Gewitter entstehen nur einzelne und zwar vor allem im Süden.
Im Namen des gesamten Teams, Monika Feldner-Zimmermann Regie und Eckehard Braun Technik, verabschiedet sich Barbara Schiedler.